wichtig, dass man in einen Gottesdienst geht. Ich glaube, das Wichtige daran und das Wichtigste dabei ist, wir wollen Gott begegnen. Es gibt nirgendwo keinen Platz auf dieser Erde, wo nicht Gott wirklich präsent ist, und das ist in seiner Gemeinde. Und ich glaube, heute Morgen dürfen wir das erwarten, dass Gott durch seinen Geist hier etwas tut, dass etwas bewirkt, dass etwas dich an etwas erinnert, dass er durch das Abendmahl etwas auslöst, Versöhnung bringt, andere Dinge. Gott ist hier. Keiner ist so wie er. Keiner ist so wie Jesus Christus. Also, mein Name ist Dieter Mund, wurde vorhin schon vorgestellt, bin Pastor in Heilbronn. Eigentlich war ich lange Jahre in Velbert gewesen. Das sind so ein paar Velberter hier, so meine Fangemeinde hier. Das waren meine damaligen Kinder in der Kirche und heute sind sie hier und arbeiten mit. Ich finde das super, wenn man da eine Entwicklung sieht. Und wir sind in Heilbronn viele Jahre, jetzt 18 Jahre, und irgendwann bin ich mal hier im Gottesdienst gewesen zu irgendeinem Anlass der Familie und dann habe ich gesagt, Carsten, wir müssen an Gottesdienst, wir müssen an Gemeinde arbeiten. Wir müssen ein Feld schaffen, wo Menschen gerne kommen, wo sie einfach erleben, dass sich Gemeinde heute so attraktiv darstellt, nicht vom Inhalt her sich verändert, sondern von der Form, vom Äußeren. Und so denke ich mir, dass wir auch heute Morgen so ein Stück weit da hineingehen. Es gibt ein wichtiges Thema, das mich jetzt die letzte Woche mal Wochen beschäftigt hat, das ist nämlich, wie geschieht Einheit in der Gemeinde? Kann das überhaupt passieren? Wir sind als Gemeinde unterwegs mit dem ersten Korintherbrief und der erste Korintherbrief ist ja sehr stark geprägt durch verschiedene Fragestellungen, also ein ganz spannender Antwortbrief des Paulus. Er hat gehört von der Chloe, da gibt es irgendwas, was nicht in Ordnung ist, und der Paulus setzt sich mit ganz schwierigen Themen aus, die wir heute genauso haben. Es ist nicht so, dass der erste Korintherbrief damals in diese Zeit gut gepasst hat. Es passt bis heute hinein in unsere Welt. Ich lese mal aus dem 1. Korintherbrief ab Kapitel 1 ab Vers 4 aus der neuen Genfer Übersetzung zum besseren Verständnis. Also 1. Korinther Kapitel 1, die Verse 4 bis 9, ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Da sagt Paulus, jedes Mal, wenn ich für euch bete, danke ich meinem Gott für die Gnade, die er euch durch Jesus Christus geschenkt hat. Durch ihn hat er euch in jeder Hinsicht reich gemacht, reich an geistgewirkten Worten und reich an geistlicher Erkenntnis. Er hat die Botschaft von Christus, die wir euch gebracht haben, in eurer Mitte so nachhaltig bekräftigt, dass euch nicht eine von den Gaben fehlt, die er in seiner Gnade geschenkt hat. Nun wartet ihr sehnsüchtig darauf, dass Jesus Christus, unser Herr, in seiner ganzen Herrlichkeit erscheint. Gott wird euch die Kraft geben, im Glauben festzubleiben, bis das Ziel erreicht ist, damit an jenem großen Tag, dem Tag unseres Herrn Jesus Christus, keine Anklage gegen euch erhoben werden kann. Ja, Gott ist treu. Er wird euch ans Ziel bringen. Denn er hat euch berufen, jetzt und für immer mit seinem Sohn, unserem Herrn Jesus Christus, verbunden zu bleiben. Und ab Vers 10 beginnt's. Das lese ich jetzt mal gerade nicht. Da komme ich gleich dazu. Was mich beim Paulus erstaunt, und das wissen wir auch aus seinen anderen Briefen übrigens, war das die antike Briefkultur, dass man wertschätzend, höflich, freundlich am Anfang einsteigt. Das tut Paulus hier auch. Also das Erste, was er schreibt, hallo, jedes Mal, wenn ich an euch denke, für euch bete, dann danke ich meinem Gott für euch. Leute, es gibt ja so viele Gründe, warum man nicht danken kann und muss, weil da gibt es ja so viele Dinge, die man erkennt und sieht, was nicht alles in Ordnung ist. Und wir Deutsche sind da ganz besonders schwierig damit. Wir haben immer irgendwas zu mäkeln und wir wissen immer, irgendwas ist nicht in Ordnung. Ja, das ist so. Wir leben heute ja, so habe ich gehört, in einer Bestätigungskultur, also es wandelt sich irgendwas. Bestätigungskultur, das heißt, hey, das hast du super gemacht, hey, ihr habt super Lobpreis gemacht, wo sitzt ihr denn alle hier? Ja, da irgendwo, ach, da ganz hinten, hey, super hast du es gemacht. Ja, come on, sagen immer meine jungen Leute, sitzen in der ersten Reihe, come on, Pastor, komm, gib's ihnen, ja. Also diese Bestätigungskultur, ja, wow, hey, ich lade dich wieder ein zu predigen, also was die Jungs da so alles raushauen, das finde ich richtig cool. Bestätigungskultur, hey, das hast du super gemacht. Hey, das hast du verdient, gönn dir das mal so richtig. Wir alle brauchen Bestätigung, wir alle brauchen solche Leute, die einfach positiv sind. Du kommst in die Gemeinde rein und wirst schon, hey, super, dass du heute aufgestanden bist, hey, das ist cool, dass du heute da bist. Hey, was macht das für eine Atmosphäre? Ja, wenn du so eine Bestätigung bekommst. Aber wir wissen auch, dass es sehr wichtig ist, dass wir Menschen haben, die einen so sehr lieben, dass sie nicht alles toll finden, was man so tut. Dagegen haben wir dann doch irgendwie was. Also wir mögen immer, wenn die Leute nur positiv sind. Aber ich glaube, es gibt Menschen, die uns so sehr lieben, dass sie sagen, hey, ich sehe da was, was vielleicht nicht so richtig reinpasst in deinen Kontext. Also das Ganze könnte noch besser werden. Und wenn ich auf mein bisheriges Leben zurückschaue, vielleicht ihr könnt das ja auch mal tun, war ganz, ganz wichtig, dass ich Leute hatte, die mich bestätigt haben, schon zu meiner Jugendzeit. Hey, das schaffst du. Ja, die erste Predigt in der Jugend in Duisburg, Ruhrort, das schaffst du mit flimmenden Augen, mit Zittern und Zagen und Beben, keine Ahnung. Habe ich meine erste Andacht mit wie viel auch immer, 14, 15 Jahren gehalten in der Jugend und ich glaube, das war nicht gut. Aber hey, super, du schaffst das. Heiner, warst du dabei? Nee, war er nicht. Heiner war nicht dabei. Aber Conny, ja. Aber es war wichtig, hey, Bestätigung, du musst es wagen. Hey, du bist gut. Gott will mit dir was tun. Alles super. Und ohne diese Ermutigung in meinem Leben wäre ich auch nicht weitergekommen. Wirklich. Aber gleichzeitig muss ich anerkennen, dass es ohne mutige Menschen, die auch einen falschen Weg oder nicht so eine falsche Haltung mal beanstandet haben, auch mit mir darüber geredet haben. Wirkliche Fürsorge kann auch Korrektur bedeuten. Und vielleicht, denk mal über diesen Satz nach, vielleicht kommst du nicht immer da an, wo du hin wolltest, aber vielleicht kommst du dadurch da an, wo Gott dich hin wollte oder hin haben wollte. Das ist ein Unterschied, manchmal ein ganz gravierender sogar. Manche Wegbiegungen, die du abgebogen bist, weil du sagst, das ist jetzt meins, ich will, und jemand sagt, nein, komm zurück, ärgert dich zutiefst. Aber da ist jemand dabei, dich zu bewahren vor einer großen Dummheit. Oder soll ich sagen, Gott ist dabei, dich zu bewahren vor einer großen Dummheit. Also Paulus startet seinen Brief mit einer höflichen, freundlichen, wertschätzenden Anerkennung, so wie er es immer gemacht hat. Mir fällt aber auf, bei diesem Brief besonders, dass er eine Bestätigungskultur hatte, die eine andere Qualität hat. Er dankt nicht direkt und nicht persönlich den Korinthern für ihre Gaben. Danke für eure Gabe, danke für eure Hingabe, danke. Nein, er geht einen anderen Weg. Er dankt also nicht für Fähigkeiten, für eine Haltung, sondern er geht einen anderen Weg. Er geht und sagt, ich danke Gott dafür. Und da möchte ich euch mitnehmen in einen anderen Gedanken. Wir wissen, dass Paulus die Gemeinde gegründet hat, war 18 Monate in Korinth, hat die Gemeinde aufgebaut und trotzdem sagt er, auch wenn er da war, es ist nicht sein Werk gewesen, sondern er sagt, das ist Gottes Werk. Er hat bei allem das Wachstum gegeben. Also er sieht, er nimmt Abstand von dem, was da passiert. Man kann ja auch sagen, wow, das ist meine Gemeinde. Ich bin stolz auf meine Gemeinde. Ja, ich auch, also ja. Meine Gemeinde beginnt jetzt erst den Gottesdienst, 10.30 Uhr, coole Zeit, ich sag's euch. Meine Gemeinde. Und dann denke ich mir, wer bin ich, dass ich sage, dass es meine Gemeinde ist? Ich bin weder für meine Gemeinde gestorben, noch habe ich irgendetwas hinzugetan, dass die Gemeinde gewachsen ist. Es ist immer, immer, immer Gott. Und damit bleibt die Kirche im Dorf. Und wir müssen aufpassen, dass wir an dieser Stelle auch darauf achten, es geht, wenn es um Bestätigung und auch eine wertschätzende Kultur geht, geht es immer auch darum, den Gott in dem Anderen, den Christus in dem Anderen zu sehen. Ich hoffe, ihr wisst noch um meine Predigt vor einigen Wochen. Der Christus in einer Gemeinschaft, den zu erkennen und zu sehen, was tut Gott dort. Also Paulus nimmt einen anderen Weg. Er dankt Gott für die Korinther, indem er Gott dankt, dass sie das Geschenk, das Gott ihnen gegeben hat durch Jesus Christus, angenommen haben, dass da reiche Erkenntnis ist, wenn man dann in 1. Korinther 12, 14 geht, in die Gaben des Geistes, da war Erkenntnis Gottes, da war geistgewirktes Handeln, Gott war drin, er dankt dass, für die Botschaft von Christus, dass sie nachhaltig in der Gemeinde gewirkt hat, etwas bewirkt hat und dass nichts an Mangel da ist in ihrer Gemeinde und dass Gott ihnen Kraft gegeben hat und Kraft geben wird, bis ans Ende zu gehen. Das ist noch nicht mal die Aufgabe und die Möglichkeiten, die wir haben, sondern das macht Gott, der Heilige Geist in seiner Gemeinde. Wir wertschätzen ja das in der Regel, was Menschen gut gemacht haben, also die Oberfläche, das, was jemand gut gemacht hat. Hey, da hast du super gemacht, hast du wieder lecker Kaffee gekocht und hey, du hast mir den Mantel abgenommen, alles super. Ja? Und ich freue mich über genau das und ich würde sagen, weiter so. Unbedingt weiter so. Vermehren, vermehren. Jeder, der in den Gottesdienst kommt, muss mindestens einer Person was Wertschätzendes sagen. Wenn es ist, du siehst ja heute wieder ganz cool aus. Ich finde das toll. Irgendwie habe ich jemand entdeckt mit einem goldenen T-Shirt. Ich fand das echt cool. Ich weiß gar nicht, wo der Kerl sitzt. Junger Mann ging an mir vorbei. Ja, irgendwo. Hey, nimm das doch mal wahr, was wirklich da ist. Nimm das doch wahr. Mit offenen Augen durch die Welt gehen, etwas wahrnehmen, mindestens mit dem Ansatz, heute will ich einer Person was Gutes sagen. Mindestens. Und nach oben keine Grenze. Aber was Paulus hier macht, er begeht auch nicht den Fehler. Was ist denn, wenn du nichts Gutes siehst? Was ist denn, wenn alles anders läuft, als du denkst? Hast du dann nichts mehr zu sagen? Ist denn deine Wertschätzung am Ende? Kann es sein, dass du dann einfach schweigst? Und Paulus macht nicht den Fehler, er reduziert die Korinther nicht auf ihre Fehler. Nochmal, Paulus reduziert die Korinther nicht auf ihre Fehler und glaubt mir, jeder, der den Korintherbrief gelesen hat, der weiß, wow, das war aber echt eine Gemeinde. Der möchten wir nicht angehören, oder? Der eine hat, wie war das, ein Verhältnis mit der Schwiegermutter, also, ne? Denn beim Abendmahl gibt es Chaos, ja, der eine kommt ein paar früh, ne? Also dann gibt es da Unzucht, Tempelhuren waren, Korinthisieren waren ein beflügeltes Wort, da gibt es ganz viele Dinge, Themen, die müsst ihr einfach mal anschauen. Dann ging man vor Gericht mit einem Christen, hey, muss ich mal vorstellen, du gehst mit einem Christen vor Gericht und Paulus sagt, habt ihr nicht Leute unter euch, die gerecht richten können? Also der muss richtig aufräumen in der Gemeinde. Und was Paulus nicht macht, er sieht die Gnade Gottes am Wirken und er schafft es, den zweiten Blick zu nehmen. Und wenn ich uns eine Empfehlung aussprechen kann für Gemeinde Jesu, wir müssen es wagen, den zweiten Blick zu nehmen auf etwas. Der erste Blick kann verführen und er kann manchmal uns ziemlich nervös machen. Aber der Paulus nimmt den zweiten Blick und sagt, ich sehe die Gnade Gottes an euch wirken. Ich sehe in euch etwas, was Gott tut. Warum ich prophetische Rede liebe in einer charismatischen Gemeinde ist, warum? Weil in einer prophetischen Wort, ein Wort der Erkenntnis oder Wort der Weisheit oder auch in einem Bild, in einer Offenbarung, da zeigt Gott den zweiten Blick auf Menschen. Und es ist verrückt, was Gott sieht in uns, wenn wir für Leute beten und segnen. Kommt nachher ruhig nach vorne. Ich glaube, der Carsten wird neue Teams hier aufstellen. Lass uns mal den zweiten Blick Gottes hören. Und ich finde das fantastisch, wir machen das grundsätzlich in unserer Mitarbeiterrunde als Team, wenn wir als Pastoren zusammen sind. Jemand hat Geburtstag, dann setzen wir den auf einen heißen Stuhl und dann sagen wir, jetzt haben wir gut gegessen und gefeiert und jetzt wollen wir mal hören, was Gott sagt. Und dann finde ich das genial, wenn meine Pastorenkollegen beten und auf einmal kommt so ein bisschen vom Himmel durch und ich sehe, Gott sieht in dir und dann fängt es an. Der zweite Blick, der göttliche Blick auf Menschen. Ich wünsche mir mehr diesen zweiten Blick in unserer Gemeinde, den göttlichen Blick, denn der ist entscheidend. Das Vordergründige ist nicht immer so entscheidend. Was sieht der Paulus in dieser chaotischen Gemeinde, die ihr nicht seid? Also Leute, hey, ich kenne keine Gemeinde hier in Deutschland, die so ist wie Korinther. Ich kenne nicht eine Gemeinde. Was sieht der Paulus doch da im zweiten Blick auf diese Gemeinde? Wisst ihr, Ehre anerkennt und bestätigt das, einerseits der Mensch wertvoll ist in dem, was er tut, wie er es tut, aber gleichzeitig auch wertvoll und geliebt ist von Gott. Das ist der Unterschied, der zweite Blick. Wertschätzung oder Ehre erkennt das, was Gott in einem Menschen tut. Er sieht das Entwicklungspotenzial, er sieht das Saatgut, das Erbgut, das Gott hineingelegt hat und er feiert genau dieses. Hey, super, ich sehe deinen Glauben in Christus, ich freue mich über deine Hingabe, die Verbindlichkeit, das, was Gott in dir, in deinem Leben getan hat. Was ganz praktisch bedeutet, dass wir bitten Gott, wenn wir einander begegnen, dass er uns den Blick gibt, den er hat. Dass wir den Blick haben, den er hat. Dass wir Dinge sehen, die er feiern möchte, was er ermutigen möchte, was er hervorbringen will. Und wir wissen, das, was Leute wertschätzen an uns, das macht was. Das bestätigt uns, das gibt uns Vertrauen, das gibt uns Sicherheit. Und wenn jemand sagt, hey, du bist gut, du singst gut, ja, du hast eine Stimme, die, wenn du singst, dann geht bei mir einfach das Herz auf. Es gibt solche Leute wirklich, die habt ihr sicherlich auch hier. Und wenn du irgendwo was sagst, dann merke ich einfach, da ist der Heilige Geist. Wenn du das jemand sagst, dann merkt er, wow, da ist etwas in mir, was Gott hineingelegt hat und das will ich, dass es wieder groß oder dass es groß wird. Erster Punkt. Paulus hat einen zweiten Blick auf die Korinther. Und jetzt geht er auf das ein, was er zuerst gesehen hat. Ich lese weiter ab Vers 10. Geschwister, im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn, fordere ich euch alle auf, eins zu sein. Redet so, dass eure Worte euch nicht gegeneinander aufbringen und lasst es nicht zu Spaltungen unter euch kommen. Seid vielmehr ganz auf dasselbe Ziel ausgerichtet und haltet in völliger Übereinstimmung zusammen. Ja, das steht in der Bibel, hallo? Das hier, seid vielmehr ganz auf dasselbe Ziel ausgerichtet. Da müssen wir erstmal hier mal innehalten und fragen, haben wir alle das gleiche Ziel? Was verfolge ich für ein Ziel mit der Gemeinde? Aha, Moment, wie sagt Paulus, das ist ja nicht seine Gemeinde. Jetzt sind wir wieder auf Spur. Es geht doch gar nicht um unsere Gemeinde. Habt alle das gleiche Ziel? Da kommen wir gleich noch dazu. Was ist denn das Ziel von Gemeinde? Warum sage ich euch das? Von Chloes Leuten, also ich habe gehört, dass es Streitigkeiten unter euch gibt, liebe Geschwister. Ihr wisst, was ich meine. Einer von euch sagt, ich bin Anhänger von Paulus und ein anderer sagt, ich bin von Apollos. Wieder ein anderer, ich von Petrus und noch ein anderer, ich von Christus. Die letzte Fraktion ist okay. Ist Christus denn zerspalten? Paulus etwa für euch am Kreuz gestorben? Oder seid ihr auf meinen Namen getauft worden? Und ich danke Gott, dass ich außer Crispus und Gaius keinen vor euch getauft habe. So kann doch wenigstens niemand behaupten, eure Taufe sei eine Taufe auf meinen Namen gewesen. Oh, da fällt mir ein, so sagt er es hier, ich habe noch den Stephanus getauft und die, die zu seiner Familie gehören. Also das waren alle religionsmündige Leute, für alle die Leute, die immer noch an die Kindertaufe glauben. Das waren alle, die zum Haus waren, immer die vollmündige, die vollreife Gemeinde, die Entscheidungen treffen konnten. Aber davon abgesehen kann ich mich nicht erinnern, noch jemand getauft zu haben. Denn Christus hat mich nicht beauftragt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkünden. Und das darf mir nicht mit klugen Worten geschehen, sondern die Botschaft von Christus in seinem Tod wird damit die Kraft genommen. Also ich denke mal hier, jeder kann das ja hier rauslesen, da gab es mindestens drei Gruppen in dieser Gemeinde, Gruppierungen, die den Anspruch für sich erhoben haben, richtig unterwegs zu sein. Das kann man heute auslegen in anderen Formen. Der eine sagt, wir haben die Gemeinde gegründet, wir wissen, wo es lang geht. Wir waren schon vorher da. Was haben wir alles da schon im Leben erlebt? Die anderen sagen, wir sind die Jungen, auf uns muss man achten. Ja? Wir sind die Zukunft der Gemeinde. Und die anderen sagen, wir sind das Mittelalter, wir geben das Geld. Ja, ist doch so, oder? Ungefähr. Also das heißt, auch in einer normalen deutschen Durchschnittsgemeinde kann etwas geschehen und man beruft sich dann auf irgendetwas. Das muss in der Gemeinde auch jetzt bezogen auf Personen passiert sein. Die einen behaupten, sie seien paulinisch oder auf paulisch. Vermutlich handelt es sich da um Heidenchristen. Und Paulus war ja stets für das Evangelium von der christlichen Freiheit bemüht. Und das Ende des Gesetzes hat er geprägt. Er versuchte also die Gruppen in eine gewisse Freiheit des Geistes zu führen, allerdings nicht in die Freiheit der Zügellosigkeit, wenn man dann mal weitergeht, 1. Korinther 6 und 7 mal weiterliest. Aber diese Gruppe versuchte, diese Freiheit des Paulus für sich zu nutzen, also die Predigt des Paulus, nicht das, was sie daraus gemacht haben, für sich zu nutzen, um davon Profit für ihr Leben zu gewinnen. Paulus sagt in Kapitel 6, Vers 12, alles ist mir erlaubt. Ja, logisch. Wer so redet, dem antworte ich, und das tut er jetzt auch, aber nicht alles, was mir erlaubt ist, ist auch gut. Nicht alles, was mir erlaubt ist, ist gut für mich und auch für andere. Haha, denkt auch die anderen. Also deine scheinbare Freiheit könnte bei dem anderen eine Gesetzlichkeit oder eine Begrenzung und Einengung vornehmen. Alles ist mir erlaubt, aber es darf nicht dazu kommen, dass ich mich von irgendetwas beherrschen und bestimmen lasse. Die Korinther hatten vergessen, dass sie nicht gerettet waren, um frei zur Sünde zu sein, sondern frei von der Sünde, zum Beispiel. Andere behaupteten, sie seien apollisch, also Apollos war ein Jude aus Alexandrien, ein redegewandter und in der Schrift mächtiger Mann. Die Stadt Alexandrien stand in der damaligen Welt für Geisteswissenschaften. Sie waren begeisterte Literaturanhänger. Das Christentum wurde intellektualisiert. Ja, man kann das ja auch so sehen. Wir leben in Deutschland in genau so einer intellektualisierten Gesellschaft. Wird alles vergeistert oder verkopft. Diejenigen, die sich zu Apollos hielten, waren zweifellos überwiegend Intellektuelle in der Gemeinde, für die das Christentum mehr eine Philosophie als eine wirkliche, soll ich sagen, Paulus sagt ja, eine Kraft Gottes ist. Es ist was mit mir macht. Es ist nicht ein, ja, soll ich sagen, so ein religiöser Ansatz, philosophisch, damit kann ich auch noch gut leben, aber mit meinem Alltag hat das gar nichts zu tun. Ich trenne Leib und Geist auseinander, so wie die Griechen das auch immer gemacht haben. Also der Leib ist, kann man sündigen, der Geist ist für die Heiligung, der Leib ist für die Sünde. Und Paulus geht auf diese Parteiung, diese Spaltung auch später ein. Also ich mache euch Geschmack, den ersten Korintherbrief mal durchzulesen. Nun, also es gab also da diese Gruppe von Leuten, die sich an Apollos gehängt haben. Und in den ersten drei Kapiteln benutzt Paulus die Begriffe Weisheit oder Weise, also Sophos, Sophia, 26 Mal und insgesamt in seinen Briefen über nur knapp über 40 Mal. Das heißt, dieser Begriff der Weisheit wurde von diesen Leuten sowas von ausgenutzt und ausgeschlachtet. Ein wichtiger Hinweis auf ein großes Problem in der Gemeinde. Verkopft nicht alles, sondern lasst es mal wirken in eurem Leben, Christus. Und da sagt er, was meine Verkündigung kennzeichnet, Kapitel 2, Vers 4, war nicht Überredungskunst und keine klugen Worte. Es war das machtvolle Wirken von Gottes Geist. Denn euer Glaube sollte nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes Kraft. So, und dann manche hielten sich zu Petrus. Die haben den Knall nicht gehört, dass Petrus sich mittlerweile schon verändert hat. Ja, wer die Geschichte kennt, ich vermute, das waren Judenchristen, die sich an Petrus gehalten haben. Wir Juden, wir sind die Richtigen und wir dienen dem Gesetz. Ja? Und die haben nicht mitgekriegt, dass Petrus in Joppe eine Veränderung erlebt hat, als er, Apostelgeschichte Kapitel 10, wer es nachlesen mag, als Petrus von Gott so hineingeführt wurde in die Heidenwelt, in also ein anderes Erntefeld als die Juden. Ja? Und da heißt es, dann hat Gott ihm so ein Leintuch, also während er oben auf dem Dach war und so, ne, Mittagessen war angerichtet oder sollte angerichtet werden, hatte also echt Kohldampf. Und dann hat Gott so von oben so ein Leintuch runtergesenkt, so ein Tischtuch, so ein Tisch eingedeckt wie hier. Und da waren allerlei kriechendes Zeug drauf, also ganz furchtbare Sachen, wo ich sage, oh, boah, ey, das will ich auch nicht essen. Und hat der Petrus so gemacht, hat ein Kreuz gezeigt, Christus. Das nicht mit mir. Ich bin ein tiefgläubiger, religiöser Jude. Ich bin gesetzlich wirklich in allem versiert. Du kannst nicht von mir erwarten, dass ich so unreines Gewürm und Getier in den Mund nehme. Niemals macht das Kreuz. Ja, so ungefähr. Ja, und was passiert? Und dann sagt Jesus zu ihm, was ich für rein erkläre, das halte du nicht für unrein. Schlachte und iss. Wisst ihr, dieser Ansatz dieser Leute, Anhänger von Petrus, dachten immer noch, dass sie in diesem alten testamentlichen Gesetzen leben und damit auch gesetzlich andere mit in die Knie gezwungen haben. Wir wissen, wie das gelaufen ist. Jesus hat es oft beanstandet, wie sie gelebt haben. Diese Gesetzlichkeit kann eine Gemeinde zerspalten, kaputt machen. Ich meinte nicht biblisch bezogene Inhalte, das Gesetz der Freiheit, der Gnade und der Vergebung. Nein, Gesetzlichkeit. Ein junger Mann, jetzt erinnere ich mich mal ein bisschen zurück nach Duisburg. Wir hatten eine Person, einen echten Alkoholiker. Also der hatte, ich weiß gar nicht mehr, ich könnte den Namen jetzt nennen, aber hier meine Duisburger Kollegen hier, die wissen das, wir haben ja zusammen auch in der Jugendarbeit gearbeitet. Der hat sich bekehrt, der war, glaube ich, beim Bund gewesen und ist da total abgerutscht und hat also Alkohol in Mengen zu sich genommen. Der lag oft öfters in der Gosse, als dass er irgendwie gerade ausstand und irgendwie lebte. Und der bekehrte sich und wurde von jetzt auf gleich frei. Ja? Und dann kam der in die Gemeinde, das war ein Strahlemann, der kam richtig in, also der strahlte über alle Backen, ja, die er hatte. Also das ganze Gesicht war wie so eine Sonne, die aufging. Wenn er kam, ging die Sonne auf. Und dann kam er in die Gemeinde rein und der Ordner, die hießen früher Ordner, wir nennen unsere Ordner demnächst Welcomer, wir heißen sie Willkommen, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also dieser Ordner, der da stand, den kennen wir auch noch, der war auch Hausmeister in der Gemeinde, immer so ein bitteres Gesicht. Und dann kam da der Winnie rein, strahlte, weil er so mit dem Heiland so erfüllt war und sagte, boah, das ist so cool mit dem Herrn Jesus. Kam rein, wurde begrüßt von dem Ordner. Also bei euch ist das jetzt nicht so, ich wurde ganz freundlich begrüßt, also jetzt keine falschen Gedanken jetzt hier. Ja. Und dann sagte der einen Satz, der ist bei mir hängen geblieben, du wirst nicht mehr lange so lachen. Du wirst nicht mehr lange so lachen. Was ist das für eine Haltung? Gott sei Dank hat er weitergelacht und ist seinen Weg gegangen. Diese Gesetzlichkeit, die wir manchmal so in uns tragen, dieses nach Form, es muss nach Form geben, es gibt eine gewisse Form. Es gibt keine Form bei Gott. Wir gehen in die gesamte Welt hinein, in alle Kulturkreise, es gibt keine Form, die biblisch irgendwie verankert wird. Selbst das Kopftuch wird hier erwähnt, was einige immer gerne hochhalten. Aus gesetzlichen rumänischen Gruppen, das ist das bis heute ein ganz wichtiges Phänomen. Und auch bei den Rumänen ist es so, dass ein Mann, der mit seiner, Entschuldigung, wenn ich das jetzt hier erwähne, ich habe ein paar Rumänen bei uns, jemand sagte mir, Dieter, ich war in Rumänien gewesen, in einer Gemeinde, wurde ich gebeten, das Abendmahl auszuteilen. Dann habe ich gesagt, ihr habt ja so viele Leute hier, die das Abendmahl austeilen können, Männer vor allen Dingen. Man denkt immer, Männer müssen Abendmahl austeilen. Ich weiß nicht, woher das kommt. Also ich habe es nirgendwo in der Bibel gefunden. Aber merkt ihr, wir sind so in Strukturen drin. Wir denken, das ist wichtig und das ist alles gar nicht wichtig. Es gibt viel wichtige Dinge und da komme ich hoffentlich noch zum Schluss vor dem Abendmahl. Und dann sagt er, fragt den Pastor, sag mal, warum geben die Männer das Abendmahl nicht aus? Ja, weil sie unrein sind. Wie unrein? Ja, sie haben mit ihrer Frau geschlafen, was ja toll ist. Also wenn man verheiratet ist, soll man das ja auch mal nutzen. Paulus gibt ja mutig, dass man nur eine kurze Zeit, auch ganz wichtig, nur eine kurze Zeit sich voneinander entziehen soll. Ja? Für alle die Männer oder Frauen so hängen lassen in diesem Bereich der Sexualität. Hey, die gehört in die Ehe rein und dann aber richtig. Habt ihr mich verstanden? Ja, der Pastor ist meiner Meinung. Das ist richtig. Und dann sagt er, sag mal, wie sind die denn drauf? Weil sie unrein sind, weil sie mit ihrer Frau geschlafen haben, dürfen sie nicht am Abendmahl teilnehmen. Hast du das schon mal gehört? Leute, es gibt Sachen, die gibt's. Wow, hey, wie auch immer, da kräuseln sich bei mir die Fußnägel. Das steht weder in der Bibel, noch ist das vernünftig. Das sind so viele Dinge, die aber menschlich sind. Und Gott will, dass es eine göttliche Gemeinde ist, die anders geprägt ist. Nicht von Parteiung von Menschen, die sagen, ich halte mich zu Petrus, ich halte mich zu Paulus und ich halte mich zu Apollos. Wer sind Apollos? So sagt es dann hier Paulus in Vers 5. Wer ist denn Apollos? Wer ist denn überhaupt Paulus? Wer bin ich also? Diener sind wir, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Und jeder von uns hat nur das getan, was der Herr ihm aufgetragen hat. Leute, wir tun nur das, was Gott uns aufträgt, nicht mehr und nicht weniger. Wir sind seine Angestellten, wir Diener Gottes, wir sind die, die Handreichung tun und mit unseren Gaben etwas tun. Der eine, der baut eine Grundlage, auf der die gelegt ist, Jesus Christus. Keiner ist andere Basis als Jesus Christus. Der andere geht mit der großen Gießkanne und macht ordentlich Arbeit und begießt die Leute, dass sie schön wachsen. Der andere kommt und zieht ein bisschen Unkraut raus, weil das auch zwischendrin sie gewachsen sind oder die Dornen sind gekommen oder der Boden ist nicht so gut und man muss dann gucken, dass man Boden, Mutterboden wieder drunter kriegt, damit man, ja, soll ich sagen, Tiefgang kriegt. Alles biblische Bilder. Und in Vers 10 haben wir gelesen, Geschwister, im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn, und jetzt nimmt er die Gemeinde, die Korinther-Gemeinde, von dieser Vielfalt von Ideen, Vielfalt von Ausrichtungen. Ach, doch noch ein Satz dazu. Ich habe in meiner Gemeinde mal gesagt, also woran ich glaube, dass es heute Spaltung geben kann, ist Doppelpunkt. Erstens, an den unterschiedlichen Generationen. Die Alten sagen, wir waren vorher da. Die Jugendlichen sagen, seid doch froh, dass wir überhaupt hier sind. Oder? Wieso sollen die hier sein? Die könnten noch eine eigene Gemeinde gründen. Eine junge, bitte nicht. Ja. Ja, wo seid ihr alle? Bitte nicht. Also keiner macht mich fest hier an diesem Satz. Die können alle, jede Gruppe, die einen, die anderen können sagen, wir machen eine Seniorengemeinde. Wir würden wieder gerne Pfingstjubellieder singen. Das sagen meine Senioren. Ich habe gesagt, das macht ihr auch gerne im Seniorenkreis. Wir leben in einer Gesellschaft, die sich verändert hat. Habt ihr das mitgekriegt? Ja, mein Auto fährt selbstständig. Als ich damals ein Auto hatte, das musste ich jeden Morgen mit einer Decke abdecken, damit der Motor morgens ansprang. Also ich musste hegen und pflegen. Und ich musste immer meinen, kennt ihr noch den Zündverteiler? Den musste ich erstmal wieder trockenlegen, damit überhaupt die Zündung funktionierte. Hallo, mein Auto fährt einige Sekunden selbst und dann meldet er sich Dieter oder hier Hand an Lenker. Mein Auto fährt autonom, es ist schon vorbereitet. Wir sind in einer anderen Gesellschaft. Wir haben eine Veränderung erlebt. Haben wir das mitgekriegt? Also ich glaube, Spaltung kann heute immer in jeder Gemeinde durch Jung und Alt entstehen. Dann kann durch Lehrmeinung kann Spaltung entstehen. Ich habe eine Gemeinde in Baden-Württemberg, die durch das Buch Der Schrei der Gänse, das ist so ein Buch, da versucht jemand zu sagen, dass es die Gemeinde so nicht mehr gibt, sondern es gibt andere Formen, wurde die Gemeinde gespalten. Ich kenne andere Gemeinden, die spalten sich dadurch, ich muss gerade mal überlegen, was habe ich da alles schon erlebt, die spalten sich, weil ihnen der Pastor, ach so, da habe ich einen Pastor eingesetzt in einer neuen Gemeinde oder in einer Krisengemeinde und den wollten sie einfach nicht. Da habe ich nur gesagt, gut, den wollt ihr nicht, was wollt ihr haben? Ja, wir wollen unsere alte Gemeinde zurückhaben. Sag ich, die gibt es nicht mehr. Die alte Gemeinde gibt es nicht mehr. Es gibt nur noch die neue Gemeinde. Jesus baut seine Gemeinde. Hallo, seid ihr da? Es ist nicht deine Gemeinde, es ist seine Gemeinde. Vielleicht kommen wir mal an und dann überlegen wir doch mal, was will Gott denn mit seiner Gemeinde? Ist doch so, und dann kommen wir zu dem Gedanken, den Paulus hier nimmt. Wir haben doch das gleiche Ziel. Was ist denn das Ziel von Gemeinde? Dass es mir gut geht? Wieder mal gut geht? Oder dass hier Gott durch seinen Geist uns so trainiert, dass wir rausgehen und sagen, wir sind Salz und Licht dieser Welt. Wir gucken, dass einfach Leute, meine Nachbarn und meine Freunde in der Schule, dass die einfach von meinem Feuer angezündet werden. Wir haben doch ein übergeordnetes Ziel und genau das ist, was eint, das Übergeordnete. Einheit, so sagt man das vom Begriff her, ist die sichtbare innere Geschlossenheit einer Gruppe gegenüber einer gemeinsamen Aufgabe oder Gefahr. Das heißt, wir stehen in gleicher Weise zusammen in etwas gegründet und Jesus sagt selbst, dass er mit seinem Vater eins sind und mit dem Geist Gottes und er wünscht, dass wir in diese Einheit mit einmünden. Also Christus eint letztendlich, Christus bindet zusammen. Wow, ich bin ja weit über meiner Zeit. Bridget, genau, come on, sagen meine jungen Leute. Come on. Okay, nee, ich werde trotzdem zum Ende kommen, weil das ein wichtiger Punkt noch ist. Einheit ist auch so vom Grundbegriff eine aufbrausende Lebenskraft. Sich in eins zusammenbinden, das kann man sich so vorstellen, wenn so zwei Flüsse ineinander fließen und an dieser Stelle beobachtet das mal, wo die zusammenfließen, da bäumt sich was auf. Aber dann wird der Fluss ruhiger und breiter. Einheit verbreitert den Segen Gottes. Einheit, wozu man Mut haben muss und auch Mut haben zu jemandem, zu etwas, zu einem Auftrag. Da geht es nicht um meine Interessen, deine, sondern unsere, weil Gott seine Gemeinde bauen will. Und da bäumt sich vielleicht noch was auf und wir alle sind nicht einheitsfähig, so von dem Grundansatz. Wir sind eher Individualisten. Und alles muss sich um uns drehen, um mich. Ja? Und Einheit geschieht erst da, wo alles zusammenkommt und wo auch ein Stück Stress entsteht, weil man sagt, ja, ich weiß, es werden halt neue Lieder gesungen. Lass dich stressen, ist alles gut. Aber binde dich ein in die Einheit der Gemeinde. Es geht letztendlich um ein Ziel, das zu erreichen ist. Das ist, dass Christus sichtbar wird. Und er wird nicht durch alte Lieder heute erreicht. Die Menschen werden nicht durch alte Lieder erreicht, sondern jede Zeit hatte ihre Lieder. Zum Beispiel, einfach nur ein Beispiel. Gell? Die Apostelgeschichte ist voll, wirklich, 5 Berichte, allein voll von genau diesem, was da geschieht. Diese alle verharrten einmütig im Gebet. Als der Pfingsttag angebrochen war, waren alle an einem Ort. Bringen wir alle Leute zu einer Gebetsveranstaltung zusammen. Fast unmöglich. Aber denkt mal drüber nach, was könnte passieren, wenn? Ja, es gibt ganz viel Luft nach oben, glaubt mir, in jeder Gemeinde. Als der Pfingsttag angebrochen war, waren alle an einem Ort beisammen. Über 100 waren auf diesem Obersöller zusammengekommen. Und was war die Folge? Alle wurden mit dem Heiligen Geist getauft. Es gibt ein kollektives Handeln Gottes an Gemeinde. Deswegen ist Gottesdienst wichtig. Hier wirkt Gott kollektiv. Einheit lässt etwas hervorbringen. Oder alle gläubig gewordenen hatten alles gemeinsam. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, aßen zusammen und lobten Gott. Die Folge, sie priesen Gott und waren beim ganzen Volk beliebt. Der Herr aber tat täglich solche hinzu, die gerettet werden sollen. In einer einheitlichen oder einer Gemeinde der Einheit, da sagt Jesus, hey, da schicke ich ein paar 100 Leute hin. Das ist so cool da in der Ecke da. Boah, da schicke ich ganz viel. Er ist der Herr der Gemeinde, er zieht Leute. Aber er weiß, wohin er sie zieht. Und ihr bietet die Plattform dafür und das ist Einheit. Und wenn er merkt, dass ihr es ernst meint und dass ihr ein Ziel habt, dann sagt er, da schicke ich meinen Segen hin. Steht selbst in einem Psalm, dahin hat der Herr seinen Segen verheißen. Wo 2 oder 3, wo Leute eins sind, dahin schickt er buchstäblich seinen Segen hin. Und sagt, wow, hey Segen, dahin. Amen. Es gibt noch viel mehr Texte hier zum Schluss. Für mich ist Einheit der höchste Wert in einer Leiterschaft, in einem Leitungsteam, egal welchem, und auch in einer Gemeinde. Und genau diese Einheit wird ewig immer angegriffen und wird oftmals ausgehebelt. Deswegen achtet, so wie Paulus sagt, an diese Einheit. Achtet darauf, alle miteinander. Er spricht nicht nur die Leiter an, sondern achtet alle darauf. Es gibt niemanden, der einen kann als der, den wir haben in unserer Mitte, den wir heute feiern, Jesus Christus. Ohne ihn, der den Leib zusammenbindet, er ist das Haupt, wir seine Glieder. Er bindet den Leib zusammen. Jeder ist nicht mit sich selbst beschäftigt. Niemand ist isoliert und soll sich isolieren. Alles, was sich isoliert im Körper, ist krank. Krebszellen wachsen auch, aber sie wachsen nicht unter der Hoheit und den Impulsen des Hauptes oder auch der Abwehrstoffe und Kräfte, die da sind. Ein Krebs kann nur dann entstehen, wenn jemand nicht unter Leitung ist. Einheit geschieht, Uneinheit geschieht immer dann, wenn man nicht unter Leitung ist, wenn man sich nicht unter Leitung stellt. Unter göttlicher Leitung, unter Gemeindeleitung, das ist von Gott gesetzt, also hat gar kein Mensch erfunden, das kann ja auch keiner. Jede Bindung an Menschen spaltet. Jede Bindung an seine Lieblingsthema spaltet. Alles, was wir wollen, kann spalten. Aber wenn wir uns finden bei Christus, der uns zu sich ruft, der Gekreuzigte ist, und ich schließe mit dem Gedanken, das Lobpreisteam darf sich schon mal vorbereiten, nach vorne kommen, wir wollen noch mit einem Lied rüberleiten. Was Paulus mal gemacht hat mit den Galatern ist etwas, er schreibt ihnen im ersten Kapitel, im dritten Kapitel, oh ihr unverständigen Galater, wer hat euch so verzaubert? Der Wahrheit nicht zu gehorchen, euch, den ich Christus unter euch gekreuzigt vor Augen gemalt habe. Wer hat euch so verzaubert? Das Umfeld dieses Textes war der, dass die Griechen fürchteten sich besonders vor dem Zauber des bösen Blicks. Wann immer ein Privatbrief abgeschlossen wurde, dann mit folgendem Satz: Vor allem aber bitte ich darum, dass du vor dem bösen Blick bewahrt bleibst. Also sind sehr abergläubig gewesen. Gell? Und Paulus nimmt diesen Gedanken auf aus diesem Umfeld und sagt: Wer hat euch so mit einem bösen Blick verzaubert, dass ihr nicht mehr an Christus glaubt, dass ihr nicht mehr Christus in eurem Leben habt? Wer hat euch so abgelenkt? Wer hat euch so verzaubert? Was hat euch so verzaubert in eurem Leben, dass ihr nicht mehr den alleinigen Christus in eurem Leben wachhaltet? Und dieser Text, ich habe Christus vor die Augen gemalt, das ist wie Propaganda. Profan wurde als, soll ich sagen, Aufstellen von Plakaten und plakativen Dingen genutzt zu Propagandazwecken. Und wir fahren ja hier durch die Gegend, da wird ja für Europa und keine Ahnung, wofür jetzt geworben wird, für irgendwelche Veranstaltungen. Und er sagt: Ich habe Christus vor euch plakatiert. Wow, was für ein Ausdruck. Ich habe Christus an jeder Ecke plakatiert. Behaltet Christus vor Augen. Er ist das Wichtigste. Haltet ihn ständig vor Augen. Das Kreuz soll ständig uns mahnen, dass dort Einheit geschieht, dass dort Vergebung geschieht, dass dort eigentlich Gemeinde Jesu gebaut wird. Wir schaffen Einheit, indem wir unter dem Kreuz sind und am Kreuz bleiben. Dann geschieht genau das, was Christus und was Paulus hier sagt. Lass uns aufstehen und beten. Jesus, deine Gemeinde ist deine Gemeinde. Und du hast gesagt, du baust deine Gemeinde. Und bei allem, was wir tun und was wir beitragen, und wir sind so dankbar, dass wir dabei sein dürfen, Herr, wir sind wir, dass wir sagen, mit uns geschieht irgendwas. Sondern wir sind froh, dass du uns gebraucht hast. Bei manchen Dingen haben wir Grund gelegt, bei manchen Dingen haben wir begossen. Manchmal haben wir gepflegt, haben Unkraut gezupft und haben geguckt, dass der Garten in Ordnung ist. Gott, du hast uns eingesetzt, das zu tun, was du uns anvertraut hast, mit unseren Gaben und Möglichkeiten. Und ich bin so froh, Herr, dass so viele Gaben und so viele Dienste in einer Gemeinde sind. Aber jeder baut auf das, was du gelegt hast, Christus. Du bist das Fundament der Gemeinde. Und du einst die Gemeinde nur auf diesem Fundament, niemals auf Menschenmeinung oder auf Menschenansichten oder auf Gesetzlichkeit oder auf Intellektualität oder auf Freiheit über alles, sondern du setzt deine Gemeinde auf das Fundament, das Christus heißt, und das Kreuz steht in der Mitte. Und jetzt, wenn wir zum Abendmahl gehen, Herr, und das feiern, dann erinnerst du uns daran, was du für uns getan hast. Und Gemeinde sammelt sich um deinen Tisch. Gemeinde sammelt sich immer um dich. Es geht immer um dich. Und aus diesem heraus fließt eine Kraft für die Gemeinde und eine Kraft in diese Welt hinein. Vom Kreuz von dir, Herr. Danke dafür.